Zwischen Weltmeisterschaft und Start der BBL sind wir wieder zu Gange. Hier ist der Podcast Talking Basketball. Ich begrüße Stefan Koch.
Hi, Stefan. Hi, Olli.
Wie viel Bier hast du nach dem Weltmeister-Coup denn schon getrunken? Kannst du es denn immer noch nicht glauben?
Doch, ich kann das glauben und ich habe auch meine Alkoholzufuhr jetzt nicht erheblich verstärkt. Also in meinem Alter, da verträgt man ja nicht mehr so viel wie früher. Von daher alles ganz, ganz moderat. Aber anscheinend hast du ja ein bisschen tiefer ins Glas geschaut, sonst würdest du ja diese Frage nicht stellen.
Nein, ich trinke ja nichts. Ich habe mal eine Apfelschorle mehr getrunken, das war's.
Ja, aber unser heutiger Gast, der hat vielleicht mehr als nur eine Apfelschorle getrunken, denn der war mit dabei in Südostasien und hat entscheidenden Anteil an diesem Erfolg. Deswegen freuen wir uns natürlich sehr, dass er heute dabei ist.
Absolut. Er ist ja einer, der so unwahrscheinlich gerne im Vordergrund steht und am liebsten jeden Tag 20 Interviews machen würde.
Eine Rampensau, eine Medien-Rampensau.
Absolute Rampensau.
Und deswegen macht er auch heute bei uns seinen allerersten Podcast, obwohl er schon viele Anfragen vorher hatte, was uns natürlich extrem stolz macht.
Ja, und wir wollten ihn gar nicht, er hat sich ja bei uns gemeldet. Ich will jetzt unbedingt, ne? Genauso war es. Mein Gott, passt ja jetzt ganz gut, machen wir jetzt.
Genau. Also wir haben heute einen Ex-Spieler, einen Ex-Nationalspieler, der jetzt schon ja ungefähr 2 Jahrzehnte als Coach unterwegs ist. Die letzten 15 Jahre beim gleichen Club, was ja auch sehr, sehr außergewöhnlich ist. Und ich glaube, die meisten wissen jetzt ohnehin schon, um wen es geht. Deswegen darfst du heute, Olli, mal die allererste Frage stellen.
Die Frage der Fragen.
Ja.
Lieber Gast, hast du einen zweiten Vornamen?
Leider ja.
Also wer war gespannt?
Den kennen aber relativ wenige.
Ja, aber du kennst ihn und verrätst ihn uns.
Peter.
Der Peter. Aber wieso leider? Peter ist doch...
Ja, bei uns in der Familie ist wirklich sehr interessant. Mein Vater, Peter Klaus Pervers. Mein Bruder, Peter Michael Pervers. Und ich bin der Klaus-Peter Pervers.
Nein. Stefan Peter Koch, was sagst du dazu?
Das wusste ich wirklich nicht. Also, dass dein Vater Klaus als zweiten Vornamen hatte und ihr habt das einfach gedreht. Also Peter Klaus Pervers, dein Dad, und du bist jetzt Klaus-Peter Pervers als Junior. Und wie heißt dein Bruder nochmal?
Peter Michael.
Peter Michael. Also da ist zumindest mal der Klaus rausgekommen. Aber der Peter geblieben.
Ja, also wie gesagt, meine Idee war das nicht.
Haben Sie nicht gefragt, Frechheit.
Ja.
Klaus, wir hatten es ja eben mal mit Apfelschorle und Alkoholkonsum. Wie viel Bierchen hast du denn nach Ende des letzten Spiels bei der WM zu dir genommen?
Gar keins.
Oh, ging es gleich zu den härteren?
Nee, das könnte man jetzt aus der Aussage weiter. Nee, ich habe wirklich nur Wasser getrunken. Ich vertrage ja keinen Alkohol mehr.
Ach so. Aber du hast trotzdem feiern können und hast es genießen können und ja,
natürlich. Ja, ich habe es genossen, den anderen beim Feiern einfach zuzugucken. Das gibt mir eigentlich auch was. Also ich muss gar nicht selber da irgendwie steil gehen oder da irgendwie wild werden, sondern mich hat es super gefreut, wie ausgelassen die Jungs und der Rest des Staffs und so, wie die gefeiert haben und die. Da waren ja auch einige Fans noch hinterher mit dem Club, Präsidium und so. Also das war eine runde Sache auf jeden Fall.
Das ist ja gut. Weil
das heißt, ihr habt aber vom Coaching-Staff her, der Coaching-Staff, ihr habt nicht so Gordy und du und Sebastian, ihr habt nicht so eine eigene kleine Feier, wo ihr vielleicht auch mal innegehalten habt, zurückgeblickt habt und ganz gemütlich ein Glas Wein gab es nicht.
Nein, das Einzige, was wir gemeinsam da noch gemacht haben, war, wir haben ein Foto gemacht mit dem Pokal, also in der Bar, quasi mit dem Coaching-Staff zusammen, das war es eigentlich.
Okay. Dieses Foto habe ich gesehen.
Also ich habe mal, ich meine, das ist jetzt nicht, das hat jetzt gar nichts damit zu tun, aber als wir mit dem FIBA Eurocup gewonnen haben mit Frankfurt, da war Gordy ja auch Head Coach und ich Assistant Coach, Da haben wir zum Beispiel, nachdem wir gewonnen hatten, da haben wir beide uns hingesetzt. Er hat ein Glas Wein getrunken, ich habe mein Wasser getrunken und haben uns einfach so hingesetzt und so ein bisschen uns unterhalten. Also das war jetzt schon ein bisschen anders.
Dieses Foto nach der WM habe ich gesehen. Ist das das, wo alle echt wirklich lachen und du sehr ernst guckst?
Ja, aber ich glaube, ich bin, wenn man mich kennt, ich bin halt keiner, der so auf Kommando jetzt so, hey, jetzt mal fröhlich sein. Also das bin ich, glaube ich, nicht. Also ich möchte jetzt nicht so Denzel Washington oder so zitieren, der irgendwie gesagt hat, in einem Film, wenn es mich nicht juckt, dann kratze ich mich nicht und wenn die Musik nicht spielt, dann tanze ich auch nicht. Also, aber so ein bisschen geht das in diese Richtung. Also das finde ich immer ein bisschen, also das heißt nicht, dass ich mich nicht freuen kann oder irgendwas, aber so auf Kommando finde ich immer ein bisschen nervig.
Du warst ja viele Jahre in Bonn, da gibt es Karneval. Ich nehme jetzt an, Karneval war dann entsprechend auch nicht dein Ding. Geht Klaus Perbers zum Lachen in den Keller oder auf den Dachboden?
Der geht überall zum Lachen, geht er überall hin. Da gibt es keinen, also das ist ja nur so, das sind immer so Momentaufnahmen, sag ich mal. Und ich sag mal, wenn 30 Leute da wahnsinnig werden, dann muss ich nicht der 31. sein, der jetzt auch noch irgendwie hinterher wahnsinnig wird. Also da bin ich lieber jemand, der sich das von außen so ein bisschen anguckt und sich, ich sag mal, dem Spaß der anderen so ein bisschen erfreut.
Erinnerst du dich noch an deine Gedanken, als das letzte Spiel dann wirklich rum war? Als wirklich hieß, Deutschland ist Weltmeister. Wenn man sich so selbst auch manchmal beobachtet. Was, weißt du noch, was du als allererstes gedacht hast?
Erstmal kein Witz. Ich glaube, ich habe dran gedacht, wie kann man die Mannschaft auf die Olympischen Spiele vorbereiten?
Wow. Echt? Sofort direkt? Wahnsinn.
Ja, also wie schafft man es, so eine Mannschaft, die jetzt so einen Erfolg gehabt hat, wie kann man jetzt, also welche Geschichte kann man spinnen, um die jetzt auf so ein, wieder auf so ein großes Turnier vorzubereiten? Weil das ist ja, wenn so eine Meisterschaft abgeschlossen ist, dann wartet ja schon das nächste. Also es ist ja im Sport, das ist abgeschlossen. Wenn du das Ding gewonnen hast, dann hast du es gewonnen. Das kann jetzt auch keiner mehr nehmen. Aber die nächste Aufgabe steht ja dann schon wieder irgendwie vor der Tür. Und das geht ganz schnell.
Zumal man auch sagt, die meisten Fehler macht man im Erfolgsfall, ne? Dass man da vielleicht.
Ja, man sagt ja immer so, im Englischen ist es, glaube ich, man buy an admission ticket irgendwie, wenn man was gewonnen hat, um auf einmal wieder irgendwie sich irgendwie falsch zu positionieren oder irgendwie nicht vernünftig damit umzugehen. Ist mit Sicherheit viel Wahres dran.
Wir kommen auf jeden Fall zur WM zurück, aber wir wollen natürlich auch ein bisschen, haben wir auch gesagt, über dich sprechen, ne, was du so gemacht hast. Du bist schon sehr früh zum Basketball gekommen. Hat dich der verrückte Peter Klaus Perbers in die Halle getrieben oder hatte Klaus-Peter Perbers auch eine Wahlmöglichkeit?
Ich habe immer eine Wahlmöglichkeit gehabt. Ich mag das übrigens auch nicht, wenn man sagt, der Verrückte oder irgendwie sowas. Das war jemand,
Basketball-Verrückte.
Ja, aber auch selbst das, Basketball-Verrückt, selbst das finde ich immer so ein bisschen gerade.
Basketball-begeistert, trifft es das besser?
Begeistert, ja, finde ich. Basketball-begeistert finde ich viel besser. Verrückt hat für mich da irgendwie, weiß ich nicht. Ja. Aber mit Sicherheit, mein Vater hat mich natürlich geprägt in dem Sinne, aber weil er mir so viele Möglichkeiten eröffnet hat. Also der hat mich nie gedrängt. Wir haben früher einen Tennisplatz gehabt, ich habe Tennis gespielt, bin sehr, sehr guter Fußballer eigentlich eher gewesen. Mein Vater kommt ja auch vom Fußball. Aber er hat mir diese Möglichkeiten gegeben, schon von klein auf mit den Top-Spielern ja, engen Kontakt zu haben, mit in der Halle zu sein, die zu beobachten. Wir haben ich hatte vorhin noch ein Interview, da war ein ähnliches Thema darüber. Mein Vater hat eine super Turniere in Osnabrück gehabt mit heutzutage Euroleague-Mannschaften. Also das wäre so, als wenn FS Pilsen, Barcelona und ZSK Moskau quasi in Osnabrück ein Turnier spielen würden. Die russische Nationalmannschaft mit Gomelski, die gar nicht das Land verlassen durfte, die waren zwei Wochen bei uns, haben Trainingslager gemacht und haben anschließend ein Spiel gespielt. Oskar Schmidt war bei uns zu Hause 2 Wochen. Ich weiß nicht, ob Oskar Schmidt den Leuten Begriff ist, aber
es gibt Leute, die sagen, der beste Basketballer aller Zeiten, der nie in der NBA gespielt hat.
Genau, und der war bei uns 2 Wochen zu Hause. Ich habe mit dem trainiert. Er hat mir auf jeden Fall einen riesigen Rahmen gezeigt und irgendwie eine Range, die im Basketball irgendwie möglich ist. Und wenn man das natürlich als kleiner Junge irgendwie mitkriegt und da hautnah mit dabei ist, das ist natürlich der absolute Wahnsinn. Ja, also muss man mal einfach sagen.
Aber er hatte ja nicht nur die Range im Basketball gezeigt, sondern du sagst, du hattest Wahlmöglichkeiten, Tennis, Fußball. Warum ist es dann für dich doch der Basketball geworden?
Das ist wirklich eine gute Frage. Ich habe irgendwann beim Fußball, das war mir irgendwie zu, das ging mir schon zu leistungsmäßig irgendwie. Da hat man schon im jungen Alter, musste man immer gegen die gleichen Leute spielen. Da fehlte mir irgendwie so der Spaß an dem eigentlichen Sport. Und beim Basketball konnte ich mir das noch etwas länger irgendwie erhalten, sage ich mal. Bis es dann, wie gesagt, auch im Profibereich, da zählt es halt nicht mehr schöne Körbe, da kommt es natürlich hinterher auf Effektivität drauf an. Und also wenn man natürlich beides vermischen kann, dann muss man schon ziemlich gut sein. Aber das war, ja, das muss man dann auch irgendwie lernen. Aber ich war natürlich irgendwie gut und dann bin ich auch irgendwie dabei geblieben. Ja, also ich hätte aber genauso gut, glaube ich, auch lieber also Fußball spielen können oder vielleicht irgendwas anderes machen können.
Wenn man sich dann für so eine Sportart entscheidet, konzentriert man sich dann nur auf sich und auf das sportliche Leistungsvermögen von einem selbst? Oder öffnet man sich, man guckt auf einmal NBA, man hat auf einmal ein Vorbild, wie ist es bei dir gewesen? Hattest du auf einmal Poster bei dir im Zimmer hängen?
Ich hatte, glaube ich, viele Vorbilder. Also ich habe mir immer eigentlich versucht, die besten Sachen von allen möglichen Leuten. Das muss gar nicht so weit weg sein. Das kann auch ich sage mal zum Beispiel Michael Koch Fußarbeit, also wie der verteidigt hat und wie der aus den Blöcken gekommen ist für die Würfe. Es gab andere Spieler, NCAA, wie die aus dem Pull-Up die Würfe genommen haben. Ballhandling, so einer wie Pete Maravich, Pistol Pete, ich weiß auch nicht, also den Basketball-Leuten sind diese Namen natürlich bekannt. Da merkt man schon, dass ich ein bisschen älter bin, ja, aber wie gesagt, wie der mit dem Ball umgehen konnte, was der mit dem Ball gemacht hat, ja. Also solche Sachen haben mich halt schon immer fasziniert.
Du bist dann, oder du hast bei der BG Bramsche Osnabrück in der BBL debütiert, bist dann nach Ulm und bist dann als 24-jähriger Nationalspieler nach Bonn in die zweite Liga gegangen. Das musst du uns mal erklären, was war da der Hintergrund?
Ja, das war ein bisschen kuriose Geschichte, weil ich hatte eigentlich gedacht, dass meine Zukunft auch noch ein bisschen weiter in Ulm bleiben würde, hätte ich fast gesagt, also, dass ich da noch ein bisschen länger spielen würde. Das hat sich dann aber ich habe mich mit dem Coach so ein bisschen überworfen, hatte damals auch keinen Agenten und ich weiß nicht, ob da kein Interesse bestand oder vielleicht auch niemand am Ende wusste. Hinterher habe ich ein paar Anfragen gehabt, da haben die gesagt, ja, wir wussten gar nicht, dass du überhaupt frei bist, dass du überhaupt was suchst. Und der Einzige, der mich immer kontaktiert hat, war Bruno Sosche damals. Der war damals, als ich in Osnabrück gespielt habe, war der in Münster Trainer und hatte öfters unsere Spiele gesehen und schien von mir ganz angetan zu sein. Und der hatte mich wirklich über Wochen jeden Tag irgendwie angerufen. Ich habe mir gesagt, ich werde nicht in der zweiten Liga spielen. Also komme gar nicht auf die Idee, mich nochmal anzurufen. Also es waren wirklich ganz funny Gespräche so. Bis ich dann irgendwann gesagt habe, ich möchte das Wort jetzt nicht benutzen, weil vielleicht auch irgendwie Kinder zuhören. Aber ich habe gesagt, okay, mir jetzt egal. Bezahlt mir das und das Geld. Ich komme dahin, spiele ein Jahr, wir steigen auf und dann bin ich wieder weg.
Aufgestiegen seid ihr ja gleich mal im ersten Jahr. Und dann im ersten Erstliga-Jahr sogar gleich Vizemeister. Und trotzdem war es eine Saison, die deine Karriere sehr negativ verändert hat mit dieser Knieverletzung.
Das war ein Jahr später.
Das war ein Jahr später?
Ja.
Okay.
Wir haben eine sehr, sehr gute Mannschaft gehabt. Der Coach hat die Mannschaft sehr, sehr gut zusammengestellt.
Klaus, sorry, dass ich unterbreche. Also die Knieverletzung war in deinem zweiten Erstliga-Jahr.
Genau, ja.
Okay.
Darauf wollte ich gerade hinaus. Wir haben im ersten Jahr war das ja eine Überraschung, dass wir in die Playoffs gekommen sind als Aufsteiger und dann auch Vizemeister geworden sind. Und im zweiten Jahr waren wir so stark, dass wir quasi, ich glaube, wir haben nur 3 oder 4 Spiele verloren gehabt in dem Jahr. Aber dann haben sich der Aufbauspieler, Eric Taylor damals, der hat sich verletzt und ich hatte mich auch verletzt in dem Playoff-Spiel, habe aber dann noch weitergespielt, weil der Eric Taylor nicht spielen konnte, weil ich dachte, okay, das müssen wir jetzt irgendwie, und dann sind wir leider, oder man muss auch sagen, dass Ulm in dem Jahr auch super stark war in den Playoffs und dann sind wir da leider in der ersten Runde, also ich dann auch mit meiner Knieverletzung natürlich ein bisschen gehandicapt, sind wir da rausgeflogen.
Wir wollen ja was viel Schöneres sagen. Du bist nämlich auch in der Zeit Nationalspieler geworden. Da schließt sich so ein bisschen wieder der Kreis. Erinnerst du dich noch an an den Anruf oder an, vielleicht gab es ein Fax oder eine Einladung zur Nationalmannschaft, deine ersten Erinnerungen, was das erste Länderspiel angeht, was hat das für dich bedeutet?
Ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt so dahin gehört, aber ich glaube eher, dass das was mit meinem ich hätte fast gesagt, dass das was mit dem Tod von meinem Vater zu tun gehabt hat. Der ist beim Autounfall damals in Ulm gestorben und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass der Coach Detmann, ich war natürlich da so ein bisschen neben der Spur, war eine schwierige Zeit natürlich auch für mich und ich hatte immer irgendwie das Gefühl, weil ich mit dem natürlich auch irgendwie guten Kontakt immer hatte, dass der mir irgendwie so einen anderen Weg irgendwie, also mich auf andere Gedanken bringen wollte, also einen anderen Weg. Das war eigentlich mein Gedanke damals. Also da, und es war auch so ein bisschen so. Ich hatte 3 Monate wirklich Schwierigkeiten. Ich war völlig kraftlos. So, ich konnte gar nicht, also wenn ich Krafttraining gemacht hatte, ich habe gar keine Kraft gehabt. Und die Zeit, wo ich da zur Nationalmannschaft gekommen bin, das war wieder so ein bisschen, also nicht, weil es Nationalmannschaft war, ich habe es auch im Verein gemerkt. Ich habe wieder so ein bisschen, ich hatte wieder so ein bisschen Kraft und so ein bisschen wieder Zuversicht, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Und dann habe ich auch ein paar ganz gute Spiele gemacht damals für die Nationalmannschaft. Ich glaube, das war unter Hendrik Detmann, war das, genau.
Das erste Länderspiel im November 94 gegen Litauen, Hymne gehört, im Vergleich zu heute. Viele sagen ja, gerade im Fußball, die Leute heute, die nehmen das nicht mal so wahr. Was haben die Jungs heute, haben die auch diesen Stolz für Deutschland zu spielen, wie du damals hattest?
Da musst du die Jungs fragen, das kann ich dir gar nicht so beantworten.
Wie war es für dich damals? Warst du so stolz?
Ja, ich sag mal ja und nein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, da kann ich mich fast gar nicht mehr dran erinnern, weil das schon so lange her ist. Aber natürlich ist man stolz, irgendwie für sein Land zu spielen. Also das war, also mich hat es, also, aber ich glaube, das ist eher so, dass man quasi wirklich mit den Besten zusammenspielt und dann auch wirklich gegen die Besten, man will ja immer als, ich sag mal, als Sportler gegen die Besten spielen oder sich messen oder ich weiß gar nicht, wie ich es genau sagen soll. Und das war eigentlich eher der Vordergrund, ob das jetzt, aber jetzt, wie gesagt, für sein Land ist auch schön, aber das, also ich bin jetzt kein so, keine Ahnung. Ich möchte jetzt auch nicht, muss man ja hier irgendwie aufpassen, was man sagt. Ja, also das bin ich jetzt nicht.
Gottes Willen, alles gut.
Wir haben jetzt mal deine Knieverletzung angesprochen. Wann wurde dir bewusst, dass diese Verletzung einen großen Einfluss auf deine Karriere haben würde?
Ich glaube, nachdem so Leute wie Dr. Möller-Wohlfahrt mir gesagt haben, dass ich das noch nicht mal irgendwie operativ lösen kann. Also da ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, dass das nicht nur ein Karriereeinschnitt ist, also dass ich quasi meine Karriere beenden muss, sondern dass das auch für mich, für den Alltag irgendwie eine Bewandtnis hat. Das ist ja eigentlich auch das viel Schlimmere. Also ich meine, okay, man hat natürlich eine Karriere und irgendwann ist die auch vorbei als Sportler, aber meistens hat man ja noch ein Leben danach irgendwie und ich habe ja eine kleine Tochter, also mir tut schon immer ein bisschen weh, wenn die mich humpeln durch die Gegend rennen sieht oder rennen ist das ja nicht, das ist ja humpeln. Ich kann mit der gar nicht richtig spielen oder gar nicht richtig toben, so wie ich es mir eigentlich vorstelle. Also das ist viel schlimmer eigentlich als diese sportliche Geschichte. Das ist natürlich auch bitter in dem Moment, aber ich habe mir eigentlich auch sofort über den Alltag, also wenn man ins Auto einsteigt, wenn man irgendwo sitzt oder wenn man, also das ist viel schlimmer. Und ist es noch heute, also wenn mich einer sieht, ich meine, du hast mich auch schon etwas gesehen, oder die Ärzte bei der National, und wenn die mich immer sehen, künstliches Kniegelenk, künstliches Kniegelenk. Ich so, ja, Schön. Mache ich auch, aber.
Noch nicht.
Ja, eigentlich müsste ich es machen, aber keine Ahnung. Habe ich schon sehr viel Respekt davor.
Ja, kann ich gut nachvollziehen.
Da kam wieder zwischen mit dem Podcast, siehst du? Da gibt dem Argument das zu verschieben. Aber ich kann es verstehen.
Das ist gut, ja.
Dass es Einfluss auf deine Karriere haben würde, dass es einen Einfluss auch auf deinen Alltag haben würde. War für dich von Anfang an klar, dass du, wenn du nicht mehr aktiv Basketball spielen würdest, dass du dem Sport treu bleiben würdest in der Funktion, in der du es jetzt machst als Coach? Oder hast du auch ernsthaft über andere Wege für dich nachgedacht?
Ja, ich wollte nie Coach werden. Ich meine, das habe ich ja schon 3000 Mal betont irgendwie. Das wollen die Leute auch schon gar nicht mehr hören, aber es ist wirklich so. Also, das Problem war, mein Knie war so schlecht und ich habe quasi 3 Jahre Reha gebraucht, damit ich überhaupt wieder normal gehen kann. Und der Bruno Socha hat mir zu mir gesagt, dass ich in der Zeit ihm assistieren soll als Coach. Und ja, das war im Endeffekt nicht die schlechteste Idee. Also ich wollte wirklich kein Coach werden, aber keine Ahnung, ich bin dann da so reingewachsen. Ich habe wirklich von der Pike auf dann irgendwie gelernt, Individualtraining zu machen, die Mannschaften vorzubereiten, Video zu schneiden, Drills, Trainingseinheiten zu leiten, so wie man es irgendwie machen muss, ja. Und dann bin ich irgendwie auch dabei geblieben.
2,5, 2,6 warst du eine Saison lang Head Coach in Rhöndorf. Was ist da passiert, beziehungsweise was hast du über dich selbst in dieser Saison gelernt, dass du danach gesagt hast, nee, als Assistant Coach fühle ich mich einfach wohler?
Das war, du stellst auch die gemeinen Fragen hier auf jeden Fall, ja. Also, was war da passiert? Ich glaube, die Erwartungshaltung war da riesig eigentlich von dem Verein, weil die früher auch in der ersten Liga gespielt haben, aber der Kader war relativ dünn. Die haben da relativ viel Geld auch irgendwie rausgenommen. Ich möchte nicht sagen, dass ich da überfordert war, aber ich bin natürlich auch jedenfalls damals noch vom Ehrgeiz zerfressen gewesen und du versuchst natürlich da, wenn das deine erste Station als Headcoach ist, da irgendwie alles reinzuwerfen und alles zu machen, damit jeder glaubt, dass du der geilste Coach aller Zeiten bist, aber ja, das ist, glaube ich, vielen Leuten irgendwie so ein bisschen falsch aufgestoßen, obwohl wir zwei Amerikaner haben sich verletzt. Ich habe quasi nur mit Deutschen gespielt. Wir landen auf einmal auf dem 13., 14. Platz nach der Hinrunde. Alle sagen natürlich, Pervers hat keine Ahnung von Coachen. Die Amerikaner kommen wieder zurück. Wir sind am Ende, gewinnen irgendwie 10 von 11 Spielen, sind am Ende irgendwie Dritter oder Vierter. Dann sieht man natürlich auch, wo die Reise hätte hingehen können, wenn das vorher nicht so gewesen wäre. Aber man ist da vielleicht auch ein bisschen naiv rangegangen. Man hat vielleicht einigen Leuten irgendwie falsch auf die Füße getreten. Und für mich war da irgendwie, wir können ja hier unter uns reden. Ich glaube, weißt du, wenn du als Spieler, ich möchte nicht sagen versagst oder schlecht spielst oder so, dann hast du die Chance durch Training und durch das nächste Spiel hast du die Chance wieder dich ranzuarbeiten, wieder Selbstbewusstsein zu holen und wieder zu zeigen, dass du es kannst. Als Coach ist das leider ein bisschen schwieriger, weil ich den scheiß Ball da oben nicht reinschmeißen muss. Ja, jetzt habe ich schon wieder das Wort leider benutzt, weil normalerweise ist Fuck immer mein Lieblingswort, was jeder eigentlich weiß, aber das ist halt für mich ein Riesenunterschied, weil als Coach, wenn dir jemand sagt, du kannst oder du bist kein guter Coach oder dir fehlen da bestimmte Dinge, ist halt schwer, dass irgendwie dann, okay, ich mach's jetzt anders. Du kannst viele Sachen machen, aber auch gar nichts machen. Und als Spieler denke ich immer, du kannst an deinem Wurf arbeiten, du kannst an deiner Athletik arbeiten, du kannst an 1000 Sachen arbeiten. Aber als Coach, am Ende bist du natürlich sehr abhängig von dem Spielermaterial, was du hast. Und ich denke, wie ich es gerade erklärt habe, einmal 13. Platz ohne die Amis, die kommen zurück, auf einmal bist du irgendwie Dritter, Vierter und du siehst auf einmal als Coach ganz anders aus, ja. Und vielleicht hast du dann aber in dieser Zeit Dinge gesagt oder gemacht, wo du dich vielleicht gewehrt hast oder so. War keine leichte Zeit. Ich habe ja doch danach erstmal Basketball aufgehört. Ich habe ja, was vielleicht wenige wissen, ich habe in einem Golfgeschäft gearbeitet für 2 Jahre. Ich war ja ein ziemlich guter Golfer oder war jedenfalls, damals konnte ich mich wenigstens noch ein bisschen bewegen. Ich hatte auch meine Karriere als Golf-Pro quasi so ange, als Teaching-Pro, also als Golflehrer quasi so ange, aber das geht mit dem Knie und so, das geht einfach nicht, das ist einfach Bullshit gewesen auch.
Ich bin nur mal.
Aber ich habe zwei Jahre wirklich in so einem ganz normalen Golfgeschäft gearbeitet.
Erzähl mal von dieser Zeit. Also hat es dir Spaß gemacht und was hat dann dazu geführt, dass du zum Basketball zurückgekommen bist? Das ist ja auch spannend.
Ja, ich denke ganz simpel eigentlich. Ich meine, ich habe ja eine gute Work Ethic, so, also eine ganz gute Einstellung so auch der Arbeit gegenüber. Ich habe sogar Angebote gehabt von Callaway, TaylorMade und so. Die wollten mich sogar nach England holen. Keine Ahnung, vielleicht habe ich denen durch meine Art gefallen. Ich meine, ich bin ja auch Sportler so in dem Sinne. Aber am Ende ist Schuster, bleib bei deinen, wie sagt man das, Leisten. Also du musst einfach, ich meine, ich mache Basketball, wie wir ja schon zu Anfang festgestellt haben, seitdem ich irgendwie so ein kleiner Knirps war. Und das ist natürlich eine Sache, die ich einfach kann aus dem FF. Also im Golf, ich bin ganz gut, aber ich, keine Ahnung, also so gut bin ich da jetzt auch nicht verwurzelt. Und hier beim Basketball, wenn ich in der Halle bin, da verfliegt die Zeit. Das ist etwas, was, ob ich das jetzt gut oder schlecht mache, aber da fühle ich mich zu Hause. Da fühle ich mich in jedem Restaurant oder in jeder anderen Stelle irgendwie unwohler. Aber hier in der Halle, da macht mir niemand was vor.
Aber die Frage, um nochmal zu der zurückzukommen, die ich dir gestellt hatte, bezüglich dieses Jahres in Rhöndorf. Also,
das war
aber nicht als Head Coach. Also einfach, weil du sagst, als Head Coach muss man auch zu sehr Diplomat sein. Ist das
wahrscheinlich so. Es war wirklich, glaube ich, eine Enttäuschung. Wenn ich jetzt zurückdenke, denke ich so, was für eine Pussy ich gewesen bin damals, also dass ich nicht genauso ähnlich wie als Spieler hätte ich ganz anders reagiert. Als Spieler, wenn du Setbacks hast, hast du die Möglichkeit zu trainieren, du hast eine Chance, dich zu zeigen, egal ob das jetzt hier, aber damals als Trainer ist man vielleicht auch unerfahren und kommt, keine Ahnung, vielleicht hatte ich da auch keine guten Berater oder so, die gesagt haben, Enttäuschungen gehören auch zum Sport, auch als Trainer mit dazu und da muss man mit umgehen und da muss man, wenn man an etwas glaubt, dann auch da weitermachen. Das ist ja, du bist ja auch Coach gewesen und bist auch Coach. Du weißt ja selber, wie das ist. Man hat nicht nur Erfolge und wenn man dann natürlich das erste Mal Headcoach ist und man hat gleich einen Misserfolg, das ist dann schwierig, da erstmal rauszukommen. Also da musst du schon sehr Coach sein und ich war nicht Coach, um da quasi aus so einem Tal oder aus so einem Loch wieder rauszukommen. Also ich glaube, das kann man auch nachvollziehen. Aber wie gesagt, mit einer anderen Stärke, sage ich mal, mit einer anderen Idee, dass ich immer Coach werden wollte, immer Head Coach sein wollte und egal, was die anderen sagen, aber das hatte ich damals noch gar nicht. Also ja, ich wusste, dass ich coachen kann, ich wusste auch, dass ich auch von der Persönlichkeit das kann, aber es war einfach für mich komisch, dass auf einmal so viel Negatives an mich herangetragen worden ist, obwohl ich eigentlich jemand bin, der das eigentlich kann. Aber du musst erstmal mit negativen Dingen, mit so einer Enttäuschung fertig werden. Und das war damals, keine Ahnung, ich habe es nicht, ich wollte es vielleicht nicht, ich konnte es nicht, ich habe keine Ahnung, es war schlecht.
Bereust du das im Nachhinein, dass du mit der Situation nicht anders umgehen konntest? Das muss man ja ganz klar sagen.
Es war ja
eine Erfahrungskiste.
Ja, meine Einstellung war nicht gut und das bereue ich eigentlich. Also ich hätte eigentlich, ich bin ja eigentlich ein ganz toughes Bürschlein, würde ich mal sagen. Und so war ich auch als Spieler. Und als Spieler gab es auch viele Täler und viel Auf und Ab irgendwie. Aber wie gesagt, man hat es aktiv in der Hand und kann damit anders umgehen. Und als Trainer wusste ich nicht, wie ich damit irgendwie jetzt umgehen sollte. Und deswegen habe ich mir gedacht, am Ende habe ich erstmal gesagt, ich will mit Basketball gar nichts mehr zu tun haben. Es war dann auch so, dass ich weiß gar nicht genau, wie das dann. Nee, aber wie gesagt, ich wollte erstmal gar nichts mehr mit Basketball zu tun haben, aber das siehst du ja schon, das ist ja kindisch. Also das ist ja eine kindliche, fast kindische Verhaltensweise. Ja? Einfach, du hast eine Enttäuschung und dann, ja, ich will gar nichts mehr damit zu tun haben. Das ist ja nicht, das, also heutzutage würde ich mir.
Das ist nicht kindlich, das ist menschlich. Das ist menschlich. Das passiert 100.000 Erwachsenen in ähnlichen Situationen auch.
Ja, aber mir hätte es damals nicht passieren dürfen, weil ich bin ja schon auch mit anderen Situationen fertig geworden und mit der hätte ich auch fertig werden können. Aber habe ich damals nicht so ganz auf dem Schirm gehabt.
Aber es war ja nicht dann eine Entscheidung für immer. Du hättest doch später dann auch das weitermachen können mit den Erfahrungen, wie du gerade gesagt hast, auch mal rückblickend zu sagen, okay, das war ich irgendwie nicht, das war doof von mir. 3, 4, 5, 8, 10 Jahre später hast du doch bestimmt auch genügend Anfragen gehabt, um zu sagen, okay, ich kann jetzt bin ich aber soweit, ich will jetzt auch Headcoach bei einem anderen Verein bleiben oder werden.
Das ist eine gute Frage, man. Dann ist man ja auch irgendwie so, ich habe ja den Weg zurückgefunden, wieder über so eine Assistentenstelle hier auch gerade in Frankfurt. Ich sag mal, auch mit Gordy dann, wo Gordon Herbert gekommen ist, das lief ja dann auch. Man hat ja dann auch irgendwie so seinen Bereich gefunden, wo man auch individuell mit den Leuten arbeitet und so. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und ich sag mal, dass man auch weniger mit dem Business eigentlich zu tun hat. Ich bin ja eigentlich ein Sportler. Also ich bin ja kein, wird man auch mal im Umfeld wissen, ich bin kein Geschäftsmann, ja. Also Geld ist wichtig, ja, brauchen wir alle. Sonst würde ich den Job jetzt hier auch nicht machen. Aber am Ende, dieses Business daran, das ist so ein bisschen etwas, was mich stört, ist das falsche Wort, gehört natürlich dazu, wenn man Geld verdienen will. Aber mir liegt am meisten eigentlich an dem Sport. Also deswegen sage ich, wenn ich in der Halle bin mit den Jungs und da mich auseinandersetzen kann, egal ob es Individualtraining ist oder Teamtraining ist, das macht mir eigentlich am meisten Spaß. Also klar, auch mit den Fans gehört auch dazu, macht mir auch Spaß. Aber dann kommt halt dieses so, ja, ich sag mal auch der Rest, Interviews geben, Geschäftsführung, Vertragswesen, hier, dies, dort, das. Das sind alles so Sachen, die gehören natürlich dazu, aber das ist jetzt nicht unbedingt mein Favorite.
Wie viele Anfragen hattest du denn gehabt seit 2008, um Headcoach zu werden? Und gab es auch mal einen Moment, wo du echt auch mal nachgedacht hast?
Es gab immer mal wieder vereinzelt Anfragen, aber die kamen auch immer zu so einem Zeitpunkt, wo wir zum Beispiel in Playoffs waren oder so, wo ich auch dem Verein einfach auch loyal gegenüberstehe und sage, also okay, ich kann jetzt nicht irgendwie, also da gibt es natürlich auch andere, aber das bin ich nicht, also dass ich dann sage, nee, ich, keine Ahnung, ich versuche jetzt irgendwie Headcoach zu werden nächstes Jahr, obwohl die quasi schon mit mir als Co-Trainer im nächsten Jahr irgendwie planen, also das eher nicht.
Seit du Assistant Coach in Frankfurt bist, hast du mit insgesamt 8 verschiedenen Headcoaches zusammengearbeitet. Der Dennis ist jetzt der 8. Wer war im persönlichen Umgang der schwierigste und wer war der angenehmste?
das ist natürlich klar, dass ich darauf jetzt keine Antwort geben werde.
Dann sag nur der angenehmste, wenn du den schwierigsten nicht nennen willst.
Der angenehmste, ich bin gerade leider im Podcast hier, sorry. Der angenehmste ist ja klar, mit dem ich natürlich am besten klarkomme, ist natürlich Gordon Herbert. Weil es einfach das passt einfach von der Philosophie her, wie wir Basketball sehen, wie wir die Spieler sehen, wie wir das Spiel sehen, wie wir das Training gestalten, wie wir die Spiele gestalten, wie man an bestimmte Sachen rangeht. Das ist, glaube ich, eine eindeutige Geschichte. Also ohne den anderen jetzt irgendwas zu wollen. Also
mal eben eine kleine Pause für euch, aber hier eine kurze Werbeunterbrechung, denn wir freuen uns sehr über unsere neue Partnerschaft mit Replay Basketball. Das ist der Online-Shop für Basketballer. Dort bekommt ihr wirklich alles, was ihr für diese wunderbare Sportart benötigt. Schuhe, Trikots oder die Ausstattung für Training, Spiel und Freizeit. Einfach alles. Und damit ihr euch draußen genauso über diese brandneue Kooperation wie wir freuen könnt, bekommt ihr exklusiv 10% on top auf das gesamte Sortiment. Nutze den Code TALKINGBASKETBALL-10 bei deinem Online-Kauf und schon hast du dein super Schnäppchen. Also einkaufen bei Replay Basketball und Podcast hören bei Talking Basketball. Besser geht's doch nicht, oder? Apropos hören, dann machen wir mal weiter mit unserer aktuellen Folge.
Jetzt bist du seit 15 Jahren in Frankfurt. Olli hat dich gefragt, ne, Thema Head Coach. Ich stelle die Frage jetzt mal anders. Ist es denkbar, dass du nochmal für einen anderen Club überhaupt aufschlägst oder bist du jetzt so tief verwurzelt, dass da schon ganz, ganz viel passieren müsste?
Ja, das müsste schon wirklich, da müsste, glaube ich, schon viel passieren. Aber ich hab gestern auch in so einem Interview gesagt, also ich habe früher ja immer nie gesagt, aber sowas sage ich einfach nicht mehr. Also das ist, weil man schließt damit Türen, das ist einfach Blödsinn. Und heutzutage, man muss so flexibel sein, man weiß nie, was passiert. Also ich hätte auch nie gedacht, dass die Fraport Scanners dann irgendwann in der zweiten Liga sein würden. Ja, also das ist, ja, war für mich irgendwie undenkbar. Deswegen, aber meine Frau, die arbeitet hier als Ärztin, meine Tochter ist hier geboren. Ich bin schon hier auch tief verwurzelt. Also wie gesagt, ich bin jetzt kein Mensch, der so wie manche Spieler, wenn man sieht, dass die in 11 Jahren in 11 Ländern waren oder irgendwie in 11 anderen Vereinen, also das bin ich mit Sicherheit nicht, aber ich würde nie, nie sagen. Also das wäre jetzt auch völliger Blödsinn.
Ja. Das ist ja für dich wahnsinnige Monate zwischen Abstieg in die zweite Liga bis zum Weltmeistertitel. Ja, ist ja so, ne? Was du jetzt gerade in der kurzen Zeit hast, ist ja ein Wahnsinn. Hast du überhaupt mal Zeit gehabt, zurückzugucken? Oder wie machst du das? Wie nimmst du so Emotionen und Erfahrungen wahr?
Ich bin eigentlich, wenn man mich kennt, never too high, never too low. Also das ist, ich versuche immer im Moment das Maximum aus jeder Situation rauszuholen. Wir haben auch versucht, mit allem, was wir haben, die 2 Monate mit den Fraport Skyliners noch zu bestreiten, wo wir irgendwie aus 11 Spielen, glaube ich, 6 oder 7 gewonnen haben und hätten es wirklich fast noch geschafft. Mehr konnte ich nicht machen, mehr konnte mein Trainerteam, was mich super unterstützt hat hier, konnten wir nicht machen. Und dann war eigentlich schon der Fokus auch auf die Weltmeisterschaft. Da habe ich überhaupt keine Gedanken oder keine Ideen mehr irgendwie über diesen Abstieg gehabt. Also ich mache immer das, was vor meiner Nase eigentlich liegt. Und dann, bumm, kommt das Nächste. Also, und die Situation hier ist jetzt so, wie sie ist. Und ja, wir müssen gucken, dass wir da wieder rauskommen. Also, ob Weltmeister oder nicht, das ist jetzt eigentlich völlig uninteressant. Das hat für mich jetzt keinen Wert. Also der volle Fokus liegt jetzt bei den Fraport Skyliners jeweils auf der Pro A-Saison. Und da müssen wir sehen, dass wir uns so teuer wie möglich verkaufen und vielleicht versuchen, in die Playoffs zu kommen und da eine gute Rolle zu spielen und vielleicht mit ein bisschen Glück nach höherem streben können. Aber wie gesagt, ich bin da jemand, der das gar nicht so. Wenn eine Sache vorbei ist, egal wie schlecht oder gut, dann muss man den Fokus gleich auf den Weg, der vor einem liegt. Man kann nicht. Also es sei denn, man muss jetzt erstmal reflektieren, keine Ahnung, was man selber irgendwie blöd gemacht hat, aber ich kann mir jetzt in den 2 Wochen, kann ich mir jetzt eigentlich keinen, oder uns auch hier keinen Vorwurf machen. Also wir haben ja Tag und Nacht gearbeitet und ähnlich war es bei der Weltmeisterschaft. Wir haben alles daran gelegt und selbst wenn es jetzt nicht zum Titel gereicht hätte oder so, dann wäre es halt so gewesen. Also das hat manchmal auch was mit Glück und Konstellation zu tun, da gewinnt die eine Mannschaft gegen die andere. MBC gewinnt gegen Kreilsheim, wir steigen ab. Ich sag mal, Lettland, der Wurf von dem Bertans, der hätte auch reingehen können, dann wären wir im Viertelfinale raus gewesen. Also es hängt manchmal, geht manchmal so ganz, ganz so Zünglein an der Waage, ja, ob es gut läuft oder schlecht läuft.
Aber wir wollen ja auch nochmal zur WM kommen. Wieso hat es aus deiner Sicht heraus die Mannschaft nach einer ohnehin schon sehr starken EM im Vorjahr geschafft, sich noch einmal zu steigern?
Ich glaube, das war eine sehr, sehr gute Grundlage, also die EM. Also ich sag mal, das darf ich eigentlich auch nicht mal sagen, da werde ich auch mal für kritisiert, wenn ich es eigentlich sag mal, aber wir hätten eigentlich Europameister werden müssen. Aber wir hatten nicht die Erfahrung, wir hatten nicht diese, was es auch immer ausgemacht hat. Spanien war halt zu dem Zeitpunkt auch sehr, sehr stark. Aber ich denke trotzdem, dass wir hätten Spanien schlagen können müssen. Ist natürlich immer vermessen zu sagen hinterher, aber Und ich glaube, diese Erfahrung aus dem letzten Jahr mitnehmen zu können, einen Großteil der Mannschaft mitnehmen zu können, dann noch zwei Spieler, die von den Charakteren und von der Spielweise nochmal etwas mitgebracht haben, mit Isaac Bonga in der Verteidigung und mit Moritz Wagner, der verletzt war, aber der letztes Jahr auch immer schon bei der Mannschaft immer noch im Umfeld war. Energie, nochmal einer, der so ein ich glaube, im aktuellen Sportstudio haben die gesagt, irgendwie Energizer oder so, aber jemand, der so outspoken ist, der immer positiv, der immer will, der macht jetzt auch nicht immer das beste Spiel, aber das ist schon, wenn einer Energie bringt und dann so viel davon, das steckt an, da ist immer Intensität, also, und das hat uns mit Sicherheit geholfen. Dass das jetzt zum Titel gereicht hat, ist jetzt mal eine ganz andere Geschichte. Aber dass wir auf jeden Fall eine gute WM spielen, also das wusste ich auch schon vorher. Also das hätte mich überrascht, wenn wir da irgendwie so ein Letdown oder irgendwas gehabt hätten.
Wie sah denn deine Rolle im Trainerstab aus? Wie war denn eure Aufgabenverteilung?
Ja, wir in der Vorbereitung jetzt, zum Beispiel für die Vorrunde, hat jeder Coach hat eine Mannschaft bekommen. Also ich hatte Japan, also gleich den Start. Vielen Dank übrigens nochmal, Gordy, dass ich dann so eine Mannschaft übernehmen musste, die keiner irgendwie wollte, weil da kennst du ja keinen Spieler von. Du wusstest auch nicht, wie die spielen. Ich habe mir dann schon im Vorfeld, haben sie nicht immer ausgelacht, habe schon 10 Spiele geguckt, weil die den gleichen Coach gab. Du musst ja erstmal ein Gefühl irgendwie für so eine Truppe kriegen. Also ich kenne da keinen Spieler von und die sind gar nicht so schlecht. Also jetzt mal, hat man ja irgendwie auch bei der WM gesehen. Also jeder hat dann eine Mannschaft bekommen und dann muss man halt Offensive, Defensive und das Personal machen. Und dann nach der Vorrunde, also nach den ersten 3 Spielen, haben wir uns quasi jede Mannschaft geteilt. Also einer hat, also zum Beispiel der Brad, hat immer deren Verteidigung genommen und dann quasi unsere Offense, was wir spielen wollen. Ich habe immer deren Spielzüge genommen und unsere Verteidigung. Und der Sebastian Gleim hat meistens die Personnel übernommen. So war dann quasi die Aufteilung. Natürlich gibt es da auch so ein bisschen über Kreuz, wenn man jemanden besser kennt. Der Brad kannte natürlich die Amerikaner Personnel besser. Deswegen hat der da mehr gemacht wieder. Also so in dem Rahmen. Aber wir haben es versucht, schon so aufzuteilen dann. Weil man hat ja nur einen Tag Zeit, dann die Mannschaft auf die nächste Mannschaft vorzubereiten.
Und in der Halle bei der Trainingsarbeit alles in Gordys Händen oder habt ihr da auch eine Aufteilung gehabt?
Ja, kommt immer drauf an. Also wir haben sehr, sehr viele Meetings gehabt, wo wir alles immer besprochen haben. Und dann ist Coach aber quasi rausgegangen und hat die Übung angesagt, hat gesagt, was wir machen, Spielzüge hin und her. Und wir Coaches, wir sind zwischendurch mal dazwischen, haben mit den Spielern gesprochen oder haben mal einen Drill gemacht oder haben beim 5 gegen 0 verbessert und so, aber Gordy hat dann schon die Leute. Wir haben auch gar nicht so viel Training machen können. Also ich weiß gar nicht, in dieser kurzen Zeit, ich glaube, wir haben irgendwie in den 6 Wochen, Gordy hat, glaube ich, gesagt, 11 oder 10 Trainingseinheiten gehabt. Also da ging gar nicht so viel, konnte gar nicht so viel Training machen.
Du hast eben gesagt, du wusstest eigentlich schon im Vorfeld, dass es eine gute WM wird. Und du hast es eben auch wunderbar erklärt, dass es manchmal nur an einem kleinen Ding hängt, ob du Erfolg hast oder nicht. Du hast jeden Tag mit den Jungs zu tun gehabt. Hast du denn irgendwann dann, wenn du in die Augen geguckt hast, der Spieler gemerkt, hier ist echt was ganz Großes möglich? Oder gab es das gar nicht, weil die Sportler sagen ja auch immer, ich denke immer von Spiel zu Spiel. Oder hat man das gespürt? Hey Mann, hier passiert was.
Nee, also ich glaube, die Jungs waren von Anfang an nicht gut drauf und man merkte, wie das Selbstbewusstsein bei den Jungs ist und ob die Bock haben, da zu spielen. Und ich glaube, das war für mich der Hauptpunkt eigentlich. Also, dass die alle spielen können, das war mir von vornherein klar. Die Frage war, ob wir quasi schaffen, die Rollenspieler dahin zu bringen, dass die quasi das Maximum so aus ihrer Rolle halt ausschöpfen. Also wir haben natürlich gute Individualisten, Dennis, Franz, ich sag mal einen Top-Werfer mit Andy Obst, aber wir hatten ja zu Anfang immer dieses Problem, die zweite Reihe, die zweite Fünf quasi, also und das Lustige ist, diese zweite Reihe, die zu Anfang uns, zu Anfang der Vorbereitung so viel Kopfzerbrechen bereitet hat, die hat uns eigentlich immer in die Spiele gebracht, also gerade zu Anfang. Also es war immer, dass wir relativ bescheiden angefangen haben und dann als die zweite, weil die haben halt so einen Spirit, so Johannes Thiemann, Bonga, also die Leute, die haben immer so einen Spirit reingebracht und auch mit Moritz Wagner, deswegen sage ich, der war halt immer ready, die waren immer ready zu spielen. Nils Giffey, Erfahrung, Mauro Loh mit seinem Playmaking, der hat ein bisschen unter seinen Möglichkeiten gespielt, aber in dem entscheidenden Spiel gegen Australien hat er uns den Arsch halt gerettet, ja. Also wenn der nicht da gewesen wäre, wo der Franz sich in dem Spiel davor verletzt hatte, dann wäre die Konstellation wieder anders gewesen. Wir hätten auf jeden Fall Slowenien schlagen müssen. Also man hat eine andere Platzierung. Also man weiß nicht, wie das dann alles gelaufen wäre, aber ja.
Du hast gesagt, ihr habt euch ein bisschen überlegt, wie ihr die Rollenspieler dazu bekommt, das Maximale aus ihren Rollen zu machen. Das ist euch ja dann letztendlich gelungen. Also wie habt ihr es gemacht? Kannst du es beschreiben oder ist das so ein Prozess, der für Außenstehende eigentlich in Worten gar nicht erklärbar ist?
Ich glaube, das hat viele Faktoren. Da spielen Einzelgespräche spielen eine Rolle. Also dass man den Jungs auch für diese Geschichte auch Credit gibt. Ja? Also so ein Johannes Thiemann, der vielleicht irgendwie in seinem Verein ein bisschen mehr machen darf oder nicht, aber dann hier eine kleine Rolle hat. Aber klein heißt nur klein, vielleicht von den Minuten her, aber die Rolle ist ja riesig. Also wenn der dann zwei Offensivrebounds holt, dreimal richtig verteidigt und einmal einen Foul zieht oder so, das ist ja in solchen Spielen ja dann so major. Aber es ist natürlich auch, wie du sagst, ein Prozess, den man dann auch in den Vorbereitungsspielen wo man merkt, okay, wer wo wie reinpasst, in welcher Konstellation. Wir machen ja auch immer vor den Endmaßnahmen, macht Gordy auch immer, was wir auch immer machen, quasi eine klare Rollenverteilung, also im individuellen Gespräch, wo man sagt, das und das erwarten wir von dir, das muss besser werden, so und so, das wird deine Rolle sein. Und dann macht man es ja hinterher nochmal mit der gesamten Mannschaft und erklärt jedem, hier, Stefan Koch ist übrigens dafür zuständig, Klaus Perwas ist dafür zuständig, das sind seine Stärken, das ist so, dass man am Ende auch jeder weiß, ob das dann am Ende so funktioniert, ist nochmal eine andere Frage, aber so wie du gesagt hast, es ist ein Prozess und bei uns hat es halt sehr, sehr gut funktioniert.
War diese Basketball-WM das schönste Erlebnis, das du bislang im Sport hattest?
Das weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Okay. Also natürlich ist es das Erfolgreichste. Also wenn mehr als Weltmeister, okay, du kannst vielleicht noch Olympiasieger werden, aber Weltmeister ist natürlich schon was Besonderes. Aber vielleicht vom Erfolg, ja. Ich würde wahrscheinlich vom Spielen oder von, da fallen mir wahrscheinlich irgendwelche Upsets, die man als Coach oder als Spieler schon mal irgendwie so erlebt hat, selbst irgendwie im Jugendbereich, wenn man es geschafft hat, mal beim Open Gym in Amerika länger als zweimal auf dem Platz zu bleiben, weil man irgendwie gegen irgendwelche Berserker da gespielt hat und sich dann am Ende da trotzdem irgendwie durchgesetzt hat. Also irgendwie so, ja. Also das ist ja. Aber vom Erfolg her natürlich, klar. Also.
Nächstes Jahr, du hast schon angesprochen, hast dir unmittelbar nach dem Sieg Gedanken darüber gemacht, wie bereitet man die Mannschaft auf das olympische Turnier vor? Das ist jetzt nun wirklich nochmal was ganz Besonderes, weil es eben nicht nur Basketball ist, sondern alle Sportarten. Du bist ein eher nüchterner Typ, aber inwieweit triggert jemanden wie dich das auch schon im Vorfeld zu sagen, wow, ich bin sehr wahrscheinlich Teil von Olympischen Spielen?
Also mich persönlich triggert das wirklich null, aber die Außenwelt triggert einen ja, weil jeder, den ich dann treffe, der unterhält sich ja. Genauso mit dem Weltmeistertitel. Mich selber, aber für andere bedeutet das halt so viel. Ich habe schon 1000 Anfragen für Paris, die alle nach Paris kommen wollen und dann irgendwie mit mir da quasi irgendwie die Olympischen Spiele feiern wollen oder irgendwie sich die Spiele angucken wollen. Aber für mich selber, am Ende ist das ein, Und ich finde halt immer, es ist ein tolles Turnier, weil da halt die besten Mannschaften am Ende auch spielen. Die besten Sportler, was halt besonders ist, dass er, wie du gerade schon gesagt hast, in der Breite halt in allen Sportarten die Top-Leute quasi da hinkommen. Und ja, aber ansonsten, für mich ist das halt ein Wettbewerb auch. Also ist zwar toll, aber ich sag mal, das wird eher von außen immer so ein bisschen reingetragen, dass das jetzt was Besonderes ist. Aber vielleicht, wenn ich da bin, sage ich auch, Stefan, wow, das war eine faszinierende Angelegenheit.
Wenn du die Gelegenheit hättest, zu einer anderen Sportart zu gehen, dass es dein Zeitplan erlaubt, was wäre deine erste Wahl? Was würdest du dir angucken?
Ich glaube, ich würde zum Beispiel mal gerne Augusta Masters hier, die Golf, würde ich mir gerne gucken. Also in Augusta ist ja immer Masters. Also das würde ich mir, glaube ich, gerne angucken.
Da gibt es immer das grüne Sakko, wenn du gewinnst, glaube ich. Ist hässlich.
Genau, ja. Ist halt immer auf dem gleichen Platz da. Es gibt ja so andere Meisterschaften, die wechseln ja immer die Plätze. Und das wäre auf jeden Fall eine Geschichte, die würde mich nochmal, das habe ich auch schon vor 20 Jahren mal gesagt, wo ich auch beim Golf, das würde mich nochmal reizen. Also ich bin schon öfters auch hier bei den Deutschen, hier European Championships gewesen, hier bei der PGA Tour. In Pulheim ist das öfters in Köln gewesen oder in München. Das ist schon sehr interessant. Also wenn man da die Jungs sieht, wie die die Bälle schlagen und wie die shapen können und wie die, das ist schon, macht schon Spaß.
Erlaubt es dir dein Knie, dass du überhaupt noch mal auf den Platz gehst, ein paar Bälle schlägst, oder ist gar nichts mehr drin?
Also im Moment versuche ich wirklich mein Knie komplett zu schonen. Also da geht im Moment gar nichts. Deswegen, also das möchte ich auch gar nicht ausprobieren. Ich weiß nicht, vor 5 Jahren oder so, das ging noch, bin ich öfters mal hier auch mal wenn gutes Wetter war, auch mal auf die Driving Range gegangen, ein paar Bälle geschlagen, aber im Moment, also möchte ich da eigentlich kein Risiko eingehen, weil das kann ich mir nicht erlauben.
Zum Schluss noch, trotz aller Euphorie in ganz Deutschland, was das Basketball-Weltmeisterteam angeht, ist es gut, jemanden zu haben, der wirklich auch mit Nüchternheit in die Zukunft blickt. Was glaubst du denn, was in Basketball-Deutschland passiert? Kommen dann wirklich 100, 200, 2000 Leute mehr in die Hallen, wird viel mehr Basketball geguckt? Rennen die alle euch jetzt die Bude ein, weil alle Jungs und Mädchen das Basketball spielen wollen? Oder sehen wir das mal ganz, ganz nüchtern und sagen, das war jetzt schön, aber eigentlich bleibt alles so, wie es ist.
Das ist natürlich auch wieder, da fragst du wieder den Falschen, dann kriege ich gleich wieder Shitstorm. Aber ich glaube nicht, dass sich so viel ändern wird. Deutschland ist ein Fußballland. Die meckern zwar alle über Fußball, aber da sieht man ja, wie sensibel dieses Fußballthema ist. Sobald die wieder irgendein Spiel gewinnen, so wenn die bei der Europameisterschaft das erste Spiel gewinnen, dann ist hier, dann siehst du an jedem Auto eine deutsche Fahne. Beim Basketball ist leider so, dass natürlich die besten Ligen nicht in Deutschland sind. Ist halt NBA. Ich meine, ich finde es schön, dass Bayern München und Alba Berlin in der Euroleague spielen. Ich denke, die Euroleague ist eigentlich ein tolles Format, obwohl sie natürlich so ein bisschen mit der Nationalmannschaft dann so in diesen Fenstern und da gibt es ja immer diesen Zwist irgendwie, wer dann spielen darf oder nicht. Aber die wichtigste Liga ist leider die NBA. Das ist ja auch bei den Kids so, die kennen ja alle NBA-Spieler, aber die kennen jetzt irgendwie keinen aus der Bundesliga oder wenige. Das ist jetzt, ich weiß, das ist jetzt so Talkshow-Gelaber so ungefähr. Also natürlich kennen die auch mal einen Bundesligaspieler, aber meistens kennen sie, also die kennen mit Sicherheit mehr NBA-Spieler als ich zum Beispiel. Also ich wusste zum Beispiel jetzt nicht, dass der kanadische Aufbauspieler irgendwie 31 Punkte im Schnitt macht. Gaius Alexander oder so, keine Ahnung, also wusste ich nicht. Also, das ist nur ein Beispiel. Ich meine, ich hoffe, dass viele irgendwie dieses Gefühl auch irgendwie mitnehmen und dass vielleicht der eine oder andere auch sich für Basketball entscheidet oder irgendwie da auch eine gute Zeit gehabt hat und irgendwie Spaß am Basketball oder vielleicht auch Interesse hat, sich vielleicht nochmal ein Spiel anzugucken. Dass es da immer so ein Step by Step so ein bisschen nach vorne geht. Vielleicht auch, wenn wir Olympia spielen, dass die Sachen im Fernsehen gezeigt werden, auch, also im Öffentlich-Rechtlichen. Wobei ich heutzutage, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wer heutzutage noch Fernsehen guckt. Also ich spreche immer mit Leuten, die immer mehr Internet, immer mehr, ja, hier auch Podcast oder irgendwie so andere Sachen machen, anstatt sich irgendwie was anzugucken. Also sagen wir mal so, dass es frei zugänglich für einen Großteil der Menschen ist, damit sie sich das angucken können, damit sie daran teilhaben können. Und ja, so denke ich, also ob das jetzt. Ich glaube jetzt nicht, dass das wie bei Boris Becker oder Steffi Graf jetzt auf einmal so einen Tennisboom auslöst, oder das glaube ich einfach nicht. Also das hat man ja auch 93, was 93, Europameisterschaft,
Ja.
hat man ja auch gedacht, dass da jetzt irgendwie. Ich meine, Basketball hat sich in Deutschland, glaube ich, schon, man darf nicht vergessen, also schon sehr, sehr gut entwickelt. Also wenn man mir gesagt hätte, dass wir zwei Euroleague-Mannschaften haben, das Bayern München zweimal fast im Final Four, also im fünften Spiel, da verliert. Also das ist ja alles super. Und auch die Nationalmannschaften, man muss halt immer warten, dass man am Ende auch gute Spieler hat, so wie mit Nowitzki, Okulaja, die haben ja dann auch, die waren Dritter bei der Weltmeisterschaft, die haben gute Rollen bei der Europameisterschaft gespielt, sind einmal Vize-Europameister geworden, ich glaube einmal Fünfter oder so unter Dirk Baumann und mit Hendrik Detmann. Das muss halt immer irgendwie so ein bisschen weitergehen. Aber ich denke, Deutschland ist ein Fußballland, weil die stärkste Liga ist fast auch die deutsche Bundesliga. Da spielen auch viele Stars, sage ich mal. Vielleicht wäre es anders, wenn jetzt zum Beispiel ein Dennis Schröder in 3 Jahren sagt, er spielt nochmal für Alba Berlin oder für Bayern München oder so. Dann wären da, glaube ich, nochmal ein anderer. Oder Franz Wagner sagt, er spielt nochmal hier oder irgendwie so. Oder das würde nochmal eine andere Aufmerksamkeit erlangen. Aber so, also jetzt diese Riesen-Euphorie, glaube ich nicht, dass das lange anhält, weil Menschen vergessen auch schnell. Das wird jetzt in den Medien gehypt und im Social Network und so, Social Media. Aber das in 2 Wochen, dann sind wir zweimal noch Weltmeister, aber das Thema ist dann nicht mehr so heiß. Da gibt es wieder andere Themen, denke ich. Was denkt ihr?
Also
Was ist eure Meinung? Was ist eure Meinung?
ich sehe es ganz, ganz ähnlich wie du. Ich glaube auch, dass wir jetzt kurzfristig einen großen Hype haben, aber dass ich es als fraglich betrachten muss, wie mittelfristig der sich wirklich auch in ein Mehr an Jugendlichen, in ein Mehr an öffentlichem Interesse umsetzen lassen wird. Also
Genau.
das denke ich leider ähnlich, ja.
Und wenn ich Weltmeister sehen will, habe ich nur die Chancen in Berlin und in München oder ich muss nach Mailand fahren oder in die USA. Das ist natürlich auch irgendwie, wenn Crailsheim gegen MBC spielt, sehe ich keinen Weltmeister und ich weiß nicht, ob das dann auch funktioniert. Ich hoffe, dass die Hallen voll sind, dass es einen Basketball-Push gibt, aber da sind nun mal die Weltmeister nicht, ne? Und schauen wir mal. Und
Klaus,
leider
hast du deine
in
Tochter
der zweiten
angesprochen?
Liga auch nicht, ja. Und da sind wir wieder zurück. Von der Weltmeister geht dann wieder in die zweite Liga, geht auch bald los. Das Alltagsgeschäft. Du hast eben gesagt, wenn du in deiner Halle bist, dann fühlst du dich, das ist deins. Du wirst auch nicht müde. Du hast jetzt auch nicht mal jetzt nach dem ganzen Trip, auch mit Gordy tagtäglich und dieses Ganze, was einen auf einen prasselt, jetzt auch nicht, das, wie soll ich sagen, du willst jetzt auch nicht mal 2 Wochen gar nichts sehen. Kein Orangenball, kein Basketball, gar nichts, sondern du hast Bock, auch in der Pro A wieder Vollgas zu geben.
Ja, und denke ich, habe ich auch schon gemacht. Also wir sind ja schon seit, die sind sowieso im Training. Ich war am Mittwoch wieder im Training. Und ja, wenn ich in der Halle bin, da vergesse ich alles. Und mir ist egal, ob ich hier mit der Pro A in der Halle bin oder mit der Nationalmannschaft oder ob ich jetzt hier irgendwie ein NBA-Team in der Halle hätte. Also es geht ja auch einen Schuss um einen selber. Also wie man selber sich sieht. Also ich mache jetzt kein anderes Training, weil LeBron James in der Halle ist oder wenn ich jetzt hier einen NBA-Spieler irgendwie trainiere. Also das wäre ja Quatsch.
Sehr gut.
Also das macht für mich gar keinen Unterschied. Ich will, dass die Jungs besser werden und die Qualität ist für mich dabei, ich will, dass die sich anstrengen und es ist schön, wenn die sich verbessern können, aber jeder verbessert sich ja auf seinem Level. Also wenn ich jetzt nicht so eine hohe Qualität habe, kann ich mich ja trotzdem auf meinem Level verbessern. Das ist ja, also LeBron James kann sich mit Sicherheit verbessern und hier unsere NBA-Spieler, der kann sich auch verbessern. Also deswegen.
Also du hast definitiv Bock drauf, aber die Frage ist, die wir natürlich auch nochmal stellen müssen, was machst du, wenn es nicht Basketball ist? Ich denke mal an, du verbringst viel Zeit mit deiner Tochter. Bist du jemand, der liest, der Musik hört? Hast du irgendwas, wo du sagst, das ist so ein bisschen mein, in Anführungszeichen, neben der Familie, mein Ausgleich vom Sport?
Ja, aber meine Familie ist eigentlich mein Ausgleich. Also meine Tochter. Also, das ist, ich meine, ich weiß nicht, jeder, der wahrscheinlich ein Kind hat, der weiß, wie sich das anfühlt. Also, das ist für mich ein absoluter Game Changer gewesen. Also, die hat mich völlig aus meiner Comfortzone rausgeholt, so. Also, aus meiner Basketballer oder Sportler, die haben immer Routine, immer Abläufe und so was. Wenn man ein Kind hat, weißt du selber, dann gibt es da werden die Abläufe auch mal gerne gestört oder da wird das mal irgendwie anders. Aber nee, Spaß war, aber wie gesagt, meine Frau, die reitet, wir haben Pferd, wir sind ganz häufig da, auch mit der Kleinen. Die Menschen da vor Ort, sich mit denen zu unterhalten, mit der Kleinen zu spielen, mit der Kleinen irgendwie unterwegs zu sein. Wir gehen auf den Zoo irgendwie. Das ist eigentlich mein Ausgleich. Ich höre natürlich gerne Musik, aber ich gucke auch gerne Filme eigentlich. Mache ich natürlich auch gerne. Aber ansonsten, also ich hätte Golf als Hobby, aber wie gesagt, das kann ich leider nicht so. Aber das muss auch gar nicht sein. Ich habe, wie gesagt, als Coach hat man sehr, sehr viel Arbeit. Da gibt es immer irgendwas zu tun. Nicht nur in der Halle, sondern auch Vorbereitung für die Spiele, Scouting Report, Video. Gibt es immer was man machen kann und also mir ist auf jeden Fall nicht langweilig.
Und ab heute macht er regelmäßig Podcasts, das wissen wir jetzt ja auch.
Also das weiß ich nicht. Also ich finde halt, man gibt halt am Ende sehr, sehr viel Preis von einem, gerade wenn man es jetzt auch so ein bisschen frei macht. Ich könnte natürlich auch bei jeder Antwort irgendwie versuchen, einen Satz zu sagen, aber das Problem ist, ich bin ein relativ offener Mensch, leider. Wie gesagt, das wollen die meisten Leute meist nicht hören. Und dann kriegt man halt gleich, wenn man irgendwie was falsch formuliert hat oder irgendwie, ja, der sagt immer, ich denke oder irgendwie so, dann kriegt man immer gleich einen auf den Deckel. Das nervt halt ungemein, weil, wie gesagt, wenn ich mich jetzt hier produzieren möchte, dann ist das was anderes. Aber eigentlich will ich das gar nicht so. Und dann kriegt man trotzdem einen auf den Deckel, weil man es gemacht hat, so ungefähr. Das ist irgendwie, ja.
Also,
Kann ich.
aus unserer Sicht, zumindest aus meiner, Olli, kann es ja anders formulieren. Ich fand super, dass du so offen warst, aber du hast aber auch nichts gesagt, wofür dir irgendjemand eine auf den Deckel geben sollte.
Nee, ich habe doch, also das ist jetzt vielleicht auch falsch rüber. Also ich habe auch manchmal vielleicht, nee, ich habe auch kein Problem damit. Also ich kann das auch ab, wenn ich mal irgendwas gesagt habe und aber du weißt selber, wie das ist. Basketballwelt ist auch klein. Das hören dann irgendwie 5 Leute und dann denken die, ja, Per, was redet immer sich? Weißt du, ich kenne das ja von früher. Dann wird man irgendwie in so eine, weil die Leute setzen sich ja auch gar nicht mehr mit Menschen auseinander, sondern du sagst etwas und du bist in einer Schublade drin. Also es ist genauso wie mit den, ja, Per, was, der freut sich nicht irgendwie, wenn er, oder hier, der kann nicht feiern, wenn er da irgendwie was gewonnen hat oder so. Aber jeder Mensch ist doch anders, ja. Also der eine läuft den ganzen Tag so durch die Gegend, der andere, der freut sich trotzdem, aber hat einen neutralen Gesichtsausdruck. Mein Gott, ja, dann sagen alle, ja, arroganter Kerl irgendwie, der freut sich gar nicht oder irgendwie. Totaler Bullshit, ja. Also deswegen ist immer, weißt du, wenn man jetzt zum Beispiel viele Podcasts macht, vielleicht hören sie die Leute dann öfters mal und dann kann man ja auch mal was revidieren. Bloß wenn man einmal einen Podcast macht, dann ist man halt gleich so, ja, das ist ja der Klaus so. Der meint halt nur das. Man wird halt gleich immer so in so eine Schublade gesteckt. Das Hass ja, also Hass ist ja immer ein schweres Wort, ja. Also das mag ich halt nicht. Wenn man so in eine Schublade gesteckt wird. Weil ich kann total lustig sein, aber ich kann auch total ernst sein. Ja, ich bin weder nur ernst, nur bin ich lustig oder keine Ahnung. Ja, das ist einfach Blödsinn.
Aber ich finde, wir haben heute einen guten Eindruck vom vielschichtigen Klaus Perwas gewonnen. Und dafür ganz, ganz lieben Dank. Ich fand, du hast sehr interessante Sachen gesagt. Und wir sind wirklich stolz drauf, dass du deinen allerersten Podcast trotz vieler anderer Anfragen mit uns beiden gemacht hast.
Absolut. Ich kriege mit Sicherheit noch Ärger von einigen Leuten, aber den nehme ich dann gerne für euch in Kauf. Also das kann
Dankeschön. Danke, danke für deine Zeit. Viel Erfolg für deine Zukunft und für deine Familie. Bleibt alle gesund, das ist das Wichtigste.
In diesem Sinne. Vielen Dank. Ich danke euch beiden. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Danke, Klaus
Peter. Lass dir's gut gehen.
Das war Klaus Peter Herbers. Talking Basketball, der Podcast mit Stefan Koch und Olli D. und mit Klaus Peter Herbers. Alles Gute, wir hören uns. Ciao.